Warum fällt es einem so schwer loszulassen, obwohl ich mit meinem wachen Verstand weiß, es tut mir nicht gut, ja. Das ist tatsächlich diese psychologische Abhängigkeit, in der man oder in der viele dann tatsächlich sind. Also diese ständigen Hochs und Tiefs in dieser Beziehung, die sorgen halt für eine Art emotionale Abhängigkeit, ganz ähnlich wie bei einer Sucht. Und du hoffst immer auf die Rückkehr der wahrscheinlich am Anfang sehr intensiven Anfangsphase.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder Martina Effmert aus Düsseldorf und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder dabei bist. Und es gibt auch ein Thema, ja, was wirklich spannend ist. Und wir tauchen ein in ein Thema, das uns alle betreffen kann. Sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im Job. Und das Schlagwort heißt Narzissmus. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hatte schon einmal Kontakt mit einer Person, die übermäßig selbstzentriert war oder sich durch Manipulation hervorgetan hat. Doch die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, und das Thema Narzissmus begegnet mir in meiner Praxis immer wieder in ganz unterschiedlichen Facetten, was für ein Wort, Facetten und Lebensbereichen. Ja, viele Menschen kämpfen mit den Auswirkungen narzisstischer Beziehungen, sei es in Liebe, im Beruf oder auch in der Familie. Ja, also zu mir kommen Menschen oder Frauen, aber auch Männer, Frauen, meistens Frauen, die immer wieder in die Liebesfalle mit einer narzisstischen Person tappen und ja, ohne zu verstehen, warum sie ausgerechnet sich zu diesen Menschen hingezogen fühlen. Aber auch im Berufsleben kann Narzissmus eine große Rolle spielen. So Kollegen oder Vorgesetzte mit narzisstischen Zügen können einem das Leben ganz schön schwer machen und Karriereschritte blockieren oder zumindest das Arbeitsleben oder das Arbeitsklima vergiften. Ja, und Narzissmus beginnt tatsächlich nicht erst im Erwachsenenalter, sondern viele Menschen, die heute mit Unsicherheiten, Ängsten oder Selbstzweifeln kommen und vielleicht deshalb zu mir in die Praxis kommen, die sind in narzisstischen Familienstrukturen aufgewachsen. Also das heißt, mit Eltern, die entweder selbstverliebt und dominant oder manipulativ oder emotional unerreichbar waren. Und die Prägungen aus der Kindheit, die wirken halt oft unbewusst weiter und beeinflussen dann Beziehungen, Selbstwert und Lebensentscheidung. Genau. Und natürlich betrifft ja Narzissmus nicht nur Männer, es gibt auch den weiblichen Narzissmus. Und der zeigt sich häufig auf eine andere Weise, nämlich subtiler, emotional manipulativer, aber deshalb nicht weniger zerstörerisch. Ja, und dann gibt's natürlich auch Männer, die in toxischen Beziehungen mit narzisstischen Frauen gefangen sind und erleben halt psychische Belastung und verlieren oft so ihr Selbstvertrauen. Also ihr seht, es hat so recht viele Facetten und diese möchte ich heute aufdecken, zeigen, darüber sprechen, euch auch an Beispielen, Themen, ja Fallbeispielen aus der Praxis, Themen nahebringen. Also bleibt dran, weil das Thema ist wirklich wichtig und deshalb sprechen wir drüber, wie kann man Narzissmus erkennen? Welche Dynamiken stecken dahinter und vor allen Dingen, wie kann man sich daraus befreien? Genau, also lass uns gemeinsam einen genaueren Blick auf das Thema werfen. Ja, warum ist das Thema so wichtig? Weil Narzissmus halt Beziehungen vergiften und uns damit auch emotional auslaugen kann. Und deshalb ist es so wichtig, das frühzeitig zu erkennen und sich selbst zu schützen. Und es geht dabei nicht nur um Verständnis, auch heute in der Folge nicht nur um Verständnis, sondern auch darum, praktische Strategien für den Alltag zu entwickeln. Genau, also das Ziel dieser Folge, dieser Episode ist es, du wirst nach der Folge wissen, wie du Narzissmus erkennst, wie du mit narzisstischen Personen in verschiedenen Lebensbereichen umgehen kannst und wie du dich emotional abgrenzen kannst, um gesund und stark zu bleiben. So. Das war jetzt vielleicht eine lange Einleitung, aber ich glaube, es war wichtig, so einmal den Bogen zu spannen, damit du so ein bisschen weißt, worum es hier heute geht. Genau. Also mal ganz kurz vorab, was ist Narzissmus? Ne? Das ist im Moment das Schlagwort schlechthin. Aber es ist halt nicht nur ein Modewort, sondern eine tief verwurzelte Persönlichkeitsstruktur. Also es geht um eine übersteigerte Selbstzentriertheit, ein unersättliches Verlangen nach Bewunderung und oft auch ein Mangel an Einfühlungsvermögen. Ja, jetzt fragt man sich, wie entsteht eigentlich Narzissmus? Und häufig, leider, hat Narzissmus Wurzeln in der Kindheit. Das kann sein durch Vernachlässigung, aber auch genauso durch übermäßige Bewunderung, die dem Kind vermittelt, dass es nur durch Leistung oder Perfektion wertvoll ist. So. Wie erkenne ich jetzt Narzissmus im Alltag? Lass mich so, bevor ich zu den Fallbeispielen komme, und ich komme da gleich zu, aber nochmal so ein paar Verhaltensmuster so vorab einfach dir mit auf den Weg geben. Genau, also, wie erkenne ich das im Alltag? Es gibt Verhaltensmuster so der Selbstinszenierung. Also ein narzisstischer Freund, den erkennst du auch daran, dass er ständig über seine Erfolge spricht und dass er ganz wenig Raum lässt für deine Themen. Du erkennst ihn daran, dass er dich abwertet. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass sich jemand subtil kritisiert, um selbst besser dazustehen. Und das ist so ein ganz typisches Verhalten. Du erkennst ihn drittens am Empathiemangel. Also ein narzisstischer Kollege, der könnte zum Beispiel deine Herausforderungen im Job locker ignorieren, während er seine eigenen betont. Ja, jetzt ganz praktische Tipps für dich zur Erkennung. Was kannst du dich also fragen? Zum Beispiel frage dich, fühle ich mich in Gesprächen mit dieser Person gesehen oder immer übergangen? Oder ist diese Person charmant, aber gleichzeitig abwertend? Und beobachte die Reaktion. Wie geht die Person mit Kritik um? Kann sie Fehler? Und die Person, das kann deine Mutter sein, dein Chef sein, dein Kollege sein, dein Partner sein. Kann sie Fehler zugeben oder reagiert sie halt sofort defensiv? So, ganz knapp und kurz, der Umgang mit narzisstischen Menschen, einfach um das einmal so ein bisschen zusammenzubringen, genau. Das erste Thema ist, Grenzen zu setzen. Also narzisstische Menschen neigen dazu, Grenzen zu überschreiten. Ne? Ein klares Nein ist deshalb oft der allererste Schritt. Wie kannst du das tun? Indem du dich klar formulierst. Indem du zum Beispiel sagst, ich verstehe deinen Standpunkt, aber er entspricht nicht meinen Werten. Oder es ist meine Entscheidung und ich bleibe dabei. Also Tipps in Sachen Kommunikation sind, bleib sachlich. Wenn du emotional reagierst, dann gibst du dem Narzissten genau oft das, was er nämlich sucht, nämlich Drama oder Kontrolle. Genau, also bleib sachlich. Und lenke um. Wenn eine Person dich manipulieren will, dann sag einfach, interessant, aber lass uns bitte jetzt beim Thema bleiben. Der nächste Tipp für dich ist Selbstschutz. Also reflektiere regelmäßig. Wie fühle ich mich nach der Begegnung mit dieser Person? Wenn du dich immer ausgelaugt fühlst, ist der Abstand zu der Person auf jeden Fall wichtig. Genau, ein ganz praktischer Tipp, ein narzisstischer Freund, der möchte, dass du eigentlich ständig erreichbar bist. Also kommuniziere ganz klar. Ich kann dir nicht immer sofort antworten. Also der erwartet eigentlich, der schickt dir eine WhatsApp, du musst sofort antworten. Kommuniziere das ganz klar. Ich kann nicht immer sofort antworten. Lass uns feste Zeiten zum Beispiel für Gespräche vereinbaren. Also nicht immer dieses auf Abruf sein. Genau. So, und jetzt schauen wir uns in drei verschiedenen Blöcken, das war jetzt mal so ein Rundumschlag über Narzissmus im Allgemeinen. Und jetzt möchte ich gerne dahin gehen, uns diese narzisstischen Strukturen an Fallbeispielen anzuschauen in unterschiedlichen Bereichen, und zwar drei Bereiche. Der eine Bereich ist es im Job, der zweite Bereich ist in der Liebe und der dritte Block hier wird sein, wie ist es eigentlich mit narzisstischen Eltern? Also bleib dran. Nimm dir die Zeit, hol dir vielleicht einen Kaffee oder einen Tee, setz dich in Ruhe hin und hör dir die Fallbeispiele an und sieh, was du daraus für dich ziehen kannst. Weil häufig, das weiß ich aus der Praxis, das macht es ein bisschen lebendiger und wir können uns die Sachen besser vorstellen. Genau. Also narzisstische Strukturen am Arbeitsplatz, wenn wir jetzt mal auf den Job eingehen wollen, die können sich halt auf ganz viele verschiedene Arten zeigen, nämlich durch manipulative Vorgesetzte, durch toxische Kollegen, aber auch durch eine Unternehmenskultur, die halt zum Beispiel Machtspiele oder Konkurrenzdenken extrem fördert. So, jetzt kommen wir zu den Beispielen. Fangen wir mit dem narzisstischen Chef an, der halt, ja, agiert, durch Kontrolle und Manipulation. Da möchte ich sprechen über Lisa, die ist 34 oder zu dem Zeitpunkt war sie 34 Jahre alt, als sie bei mir war. Und die arbeitete in einer Marketingagentur und hatte einen wirklich äußerst charismatischen, aber auch sehr anspruchsvollen Vorgesetzten. Und am Anfang war das für sie sehr inspirierend, weil der lobte ihre Kreativität. Und er hat sie auch, ich sag mal, durch diese sehr charismatische Art irgendwie in diese Agentur eigentlich im Nachhinein, müsste man sagen, gelockt, ja. Also viele Versprechungen gemacht und sie extrem gelobt, ja. Das war am Anfang für sie sehr inspirierend. Durch nach ganz kurzer Zeit hat sie dann gemerkt, dass das Verhalten irgendwie unberechenbar ist. Also was hat er gemacht? Er hat ihre Ideen genommen und die als ihre eigenen vor dem Team präsentiert, ohne ihren Namen zu erwähnen. Das war so der erste Punkt, der hier aufgefallen ist. Das zweite, was dann kam, ist, dass so sie ihn in keiner Form, auch nicht im Linksten oder im ganz Kleinsten irgendwie kritisieren durfte. Irgendwelche Anmerkungen von ihr waren völlig tabu, ja. Also sie hat auch festgestellt, wer sich nicht anpasst, auch im Kollegenkreis, der wird halt subtil abgewertet oder isoliert. Ja? Und Lisa selber wurde halt durch so ständigen, unrealistische Deadlines so unter Druck gesetzt, ja, dass sie das eigentlich gar nicht erledigen konnte, ja. Und sie wurde dann halt vor allen anderen schlecht gemacht, weil sie ihre Aufgaben einfach aufgrund des Zeitmangels auch gar nicht perfekt erledigen konnte, ja. Und irgendwann zweifelte Lisa dann so sehr an sich selbst, sie arbeitete praktisch immer mehr, weil sie war praktisch in so einer, ja, wie in einer Erschöpfungsspirale, ja. Sie hat immer mehr gearbeitet, um halt wieder auch an das Lob zu kommen, ja. Und sie hat sich selber gar nicht mehr verstanden, ne. Als sie sich dann mal beschwert hat, dass sie, dass es zu viel ist, dann wurde sie sozusagen als überempfindlich dargestellt und, Und sie hat dann wirklich begonnen, auch an ihrem Selbstwert zu zweifeln, ne. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie wirklich erkannt hat und auch mit mir, also sie kam wirklich, sagte, ich bin nicht mehr leistungsfähig, ich schaffe das alles nicht mehr, ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war am Anfang, bis sie wirklich selber erkannt hat, dass nicht das sie war, sondern dass sie einen narzisstischen Chef hat, der ganz bewusst nämlich diese Machtspiele betrieben hat. So war das bei Lisa und vielleicht klingelt da bei dir was an. Wir kommen im Anschluss an die Fallbeispiele, lass mich so noch zwei Fallbeispiele dazu nehmen, aber auch dann dazu, was du da tun kannst. Genau, also der zweite Beispiel ist halt nicht der Chef, sondern der toxische Kollege, ne? Also diese Konkurrenz innerhalb eines Teams, ja. Das war Michael, die Namen sind hier natürlich ausgetauscht, der war Projektleiter in einem großen Unternehmen und zu dem Zeitpunkt, als er bei mir war, war er 42. Und sein Kollege, das war Daniel, der war sehr extrovertiert, sehr eloquent und auch bei den Führungskräften extrem beliebt. Aber hinter dieser Fassade war halt tatsächlich ein sehr geschickt versteckter Narzisst. Und dieser Daniel nutzte halt auch jede Gelegenheit, um sich selbst ins rechte Licht zu rücken und halt oft auf Kosten von anderen und auch von Michael. Der gab zwar erstmal vor, hilfsbereit zu sein, ne, also hat auch unterstützt und so, aber in den Meetings hat er dann Michaels Autorität untergraben und auch die Arbeit in Frage gestellt, die Vorgehensweise in Frage gestellt, ja. Der hat tatsächlich Informationen ganz bewusst und absichtlich zurückgehalten, um Michael dann echt schlecht aussehen zu lassen. Ja, und wenn irgendwie ein Fehler passiert ist, dann hat Daniel auch immer dafür gesorgt, dass jemand anderes schuld war. Also der hat die Schuld eigentlich immer abgewälzt, ja. Ja, und Michael hat halt irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber auch eigentlich dadurch, dass er so sehr unter Druck war. Also der hat halt psychosomatisch reagiert mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit Schlafstörungen, gerade sonntags abends, dass er halt Schwierigkeiten hatte, montags sich wirklich zu konzentrieren. Der konnte das überhaupt nicht benennen. Erst als wir hingegangen sind und haben mal, ja, geschaut, wann treten diese psychosomatischen Erkrankungen oder Erscheinungen auf? Wann ist es besonders schlimm? Und ja, wie ist die Teamstruktur? Was passiert denn da? Da hat er diese Muster erkannt, ne, und hat es dann auch geschafft, sich abzugrenzen und ja, natürlich ist auch geschafft, den Daniel sozusagen an die richtige Stellung zu setzen, ja. Aber auch das hat den Blick von außen gebraucht. Es hat den Blick von außen gebraucht, da drauf zu schauen. Auch Michael hat erstmal die Struktur von selber nicht erkannt, ja, weil Narzissmus halt auch so sehr subtil läuft, ja. Aber wie vorhin angekündigt, es gibt halt auch diese narzisstische Unternehmenskultur, also eine Kultur in einem Unternehmen, die mit Perfektion und Angst arbeitet. Und in so einem Unternehmen, da war Clara beschäftigt, die war damals noch unter 30, ich weiß gar nicht mehr, so 29, noch gar nicht so lange her, dass sie bei mir war. Die arbeitete in einem internationalen Unternehmen, das halt nach außen auch, ihr kennt es alle, ja, sehr innovativ und als sehr modern gilt. Und dennoch intern herrschte eine toxische Unternehmenskultur, die halt diese narzisstischen Muster einfach fördert, ja. Und ja, das erkennt man halt, da war ein übermäßiger Leistungsdruck. Also wer nicht immer 110% gibt, ja, der wird subtil abgewertet oder übergangen, der fällt hinten runter. Es war insgesamt eine Kultur der Angst in dem Unternehmen, also ja, viele Mitarbeiter, auch viele ihrer Kolleginnen hatten Angst vor Kritik oder so vor einem Gesichtsverlust, weil Fehler einfach nicht toleriert wurden, ja. Und es gab halt insgesamt auch einen tatsächlichen Personenkult um Führungskräfte, ja. Also die Meinung der Chefs insgesamt in dem Unternehmen war unantastbar und wer nicht loyal wird oder nicht loyal war, der wurde halt ausgegrenzt, ja. Und ja, Clara, die litt halt unter dieser ständigen Selbstüberforderung, ne, aus der Angst, einfach nicht gut genug zu sein. Sie hat das fast nicht bemerkt, dass sie sich kaum noch Pausen gegönnt hat und dass sie immer unsicherer wurde. Und erst durch das Coaching bei mir hat sie erkannt, dass eigentlich nicht sie das Problem ist, sondern die Struktur um sie drumherum. Und ja, sie hat dann geschaut, in der jetzigen Zeit auch gar nicht so schwierig, nämlich nach einem gesünderen Arbeitsumfeld sich umzuschauen, ne? Ja, also narzisstische Strukturen im Job, die können sich tatsächlich ganz unterschiedlich äußern, das haben wir gesehen, nämlich durch dominante Vorgesetzte, durch intrigante Kollegen oder halt durch eine gesamte Kultur, halt die auf Druck und Manipulation und Machtspielen basiert. Und ganz wichtig ist es halt, diese Muster zu erkennen und Wege zu finden, um sich davon emotional abzugrenzen und ganz klare Grenzen zu setzen. Was kannst du tun im Umgang mit solchen Kollegen oder Vorgesetzten, ja? Weil wir haben ja eben gesehen, also ein narzisstischer Kollege oder Chef, der kann deinen Berufsalltag enorm belasten, aber es gibt halt Methoden, um dich emotional abzugrenzen und deine eigene Position zu stärken. Und ich habe mal drei herausgesucht, sind nach meiner Ansicht sehr bewährte Vorgehensweisen. Gut, die erste heißt die graue Steinmethode. Okay, das bedeutet nämlich keine Angriffsfläche zu bieten. Also dazu ist wichtig zu verstehen, narzisstische Personen brauchen Aufmerksamkeit und Reaktion, um diese Machtspiele zu spielen. Und die graue Steintechnik, die hilft dir dabei, also nicht in diese emotionale Manipulation verwickelt zu werden. Und so funktioniert das. Ich erkläre es ganz kurz. Genau. Also, bleib neutral, sachlich und emotionslos in deiner Kommunikation. Das zweite ist, vermeide es, dich in Diskussionen oder in so ein Drama hineinziehen zu lassen. Wie kannst du das tun? Nämlich durch kurze und knappe Antworten. Die helfen dir nämlich, Konflikte zu minimieren. Also sowas zum Beispiel wie, verstehe ich oder ich nehme das zur Kenntnis. Also nicht immer in diese Rechtfertigung zu gehen und lange auszuufern und ach dies und was zu erklären oder so, sondern wirklich kurz und knapp. Je kürzer, desto besser. Verstehe ich, ist schon ziemlich kurz, ja. Und lass dich nicht provozieren. Je weniger emotionale Reaktionen du zeigst, desto uninteressanter wirst du für den Narzissten. Ist ja die Frage, warum das funktioniert, ne? Also narzisstische Personen verlieren das Interesse, wenn sie keine emotionale Kontrolle über dich ausüben können. Genau. Deshalb ist das so wichtig. Erstens, Grausteinmethode. Genau. Zweitens, klare Grenzen setzen. Also eine professionelle, du bist im Job, eine professionelle Distanz zu schaffen. Weil nämlich also narzisstische Chefs oder Kollegen, die testen halt oft diese Grenzen andere auch einfach aus. Also sei es, wie machen die das, ne? Durch Mikromanagement oder durch unerwartete Kritik, völlig aus dem Nichts heraus oder durch Manipulation. So, und jetzt die Frage, also wie setzt du klare Grenzen? Sag ganz deutlich, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Zum Beispiel, du könntest sagen, ich werde Ihre Kritik berücksichtigen, aber bitte lassen Sie uns respektvoll bleiben. Also Standpunkt vertreten, ja. Was kannst du tun, wenn du merkst, dass dich jemand übergeht oder manipuliert? Also dann stellst du ihm bitte sachliche Fragen, wie zum Beispiel, was genau erwarten Sie von mir? Oder du könntest sagen, könnten Sie mir bitte konkrete Beispiele nennen? Also du merkst, mir ist wirklich wichtig, dir so wirklich, ich gebe dir wirklich Tipps, ja. Was genau, weil manchmal steht man da und denkt, was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich denn jetzt sagen? Ich empfehle immer, lern solche Sachen wirklich auswendig. Sag dir das mal 2-3 Mal morgens vom Spiegel, ja. Solche Dinge, weil die fallen dir einfach auch sehr viel schneller und einfacher ein, wenn du die schon ein paar Mal auch gesprochen hast und jetzt nicht nur gehört oder gelesen oder so, sondern wirklich, wenn diese Worte über deine Lippen gekommen sind. Genau. Oder wenn ein Vorgesetzter dir zum Beispiel so eine unrealistische Erwartung hat, dann stell ihm bitte eine Gegenfrage. Und das muss man üben. Und das übe ich auch mit Klienten bei mir. Dann kannst du ihm nämlich fragen, okay, welches andere Projekt soll ich stattdessen zurückstellen, um dieses hier zu priorisieren? Ist gar nicht so schwierig. Ein einfacher Satz, aber er holt dich aus dieser Defensive raus. Also wenn der Vorgesetzte unrealistische Erwartungen hat und sagt dies noch und das noch und jenes noch, dann zieh diesen einen Satz raus und fang nicht an, dich zu rechtfertigen, was du noch alles auf dem Tisch liegen hast. Nein, ganz kurz und knapp. Welches andere Projekt soll ich stattdessen zurückstellen, um das hier zu priorisieren? Fertig. Ich erkläre dir auch, warum das funktioniert. Narzissten respektieren meist nur klare und selbstbewusste Grenzen. Wer unsicher oder passiv auftritt, der wird weiter ausgenutzt. Und deshalb, geh raus aus der Rechtfertigung. Erklär nicht, was du alles auf dem Tisch hast. Nein, nein, nein. Ganz kurze Rückfragen, ganz kurze Ansagen. Nur das funktioniert. Puh, ganz schön viel. Aber wir kommen zu Punkt 3. Such dir Verbündete. Also vermeide, dass er dich isoliert. Weil narzisstische Personen versuchen oft, einzelne Mitarbeiter entweder gegeneinander auszuspielen oder sie zu isolieren. Also was hilft? Ein starkes Netzwerk kann dir halt helfen, dich so vor Manipulation zu schützen. Und wie baust du das jetzt auf? Also wie kannst du ein solches Schutznetzwerk für dich aufbauen? Das erste ist, sprich mit vertrauenswürdigen Kollegen. Versuch herauszufinden, ob die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dann dokumentierst du das, also möglichst schriftlich, so kritische Situationen, um für dich auch später mal Beweise zu haben. Man weiß ja nie, was möglicherweise noch kommt. Und das ist auch in der Praxis nachher sehr, sehr hilfreich, weil man die Dinge tatsächlich vergisst. Ja? Und falls es dir irgendwie möglich ist, dann sprich mit einer neutralen Führungskraft oder mit dem Betriebsrat oder der HR-Abteilung, gerade dann, wenn es zu massiven Problemen kommt. Ja, wieder die Frage, warum funktioniert das? Also Narzissten tatsächlich sind oft weniger mächtig, wenn die merken, dass so mehrere Personen ihre Manipulation durchschauen und sich gegenseitig unterstützen. Deshalb ist dieses Netzwerk, was du dir aufbauen solltest, so wichtig. Fazit. Was ist der beste Weg, um mit einem narzisstischen Chef oder Kollegen umzugehen? Also, erstens, keine Angriffsfläche bieten. Das war diese Grausteintechnik. Zweitens, klare Grenzen setzen. Das heißt, kurze, knappe Antworten und die Grenzen direkt und sachlich kommunizieren. Und drittens, also sich Verbündete suchen. Nicht isolieren lassen. Genau, und wenn du langfristig merkst, dass dich die Situation stark belastet, ja, dann kann es wirklich sinnvoll sein, über einen internen Wechsel oder über eine neue berufliche Umgebung nachzudenken. Weil, ich sag mal, deine psychische Gesundheit sollte wirklich immer die alleroberste Priorität haben. Ach, wenn so ein narzisstischer Kollege dich ständig kritisiert bei der Arbeit, dann reagier sachlich, das habe ich ja schon gesagt. Aber das könnte zum Beispiel sein, danke für dein Feedback. Ich werde prüfen, ob das relevant für mich ist. Das ist mit zum Augenzwinkern und auch, wenn man sich traut, ne, ist das schon so nächste Stufe. Aber ich wollte es mal sagen, kann man natürlich auch machen. Okay, haben wir das Thema Narzissmus und Job an dieser Stelle vielleicht Haken dran. Machen wir weiter. Narzissmus in der Liebe, genau. Ja, dieses märchenhafte Kennenlernen. Also Narzissmus in der Liebe ist tatsächlich, gibt's auch schon viele, viele Bücher drüber. Dennoch finde ich, es gehört auch hier da rein. Es kennen ganz viele, es betrifft häufig Frauen, aber ich muss die Männer in Schutz nehmen, es gibt auch narzisstische Frauen. Okay, kommen wir zu den Fallbeispielen. Ich fange auch hier wieder mit den Fallbeispielen an. Fallbeispiel, das märchenhafte Kennenlernen. Also, Fallbeispiel 1. Anna lernt Jonas kennen und der ist natürlich, wie können wir uns vorstellen, er ist charmant, er ist aufmerksam und er ist leidenschaftlich. Anna war bei mir, also Jonas hat sie überrascht, nämlich mit Geschenken. Der plant spontane Wochenendausflüge und schreibt ihr wirklich mehrfach täglich WhatsApp. Und Anna hat sich wirklich gefühlt wie im siebten Himmel. Allerdings nach ein paar Wochen schon beginnt Jonas sie oder ihre Entscheidungen zu kritisieren. So ganz subtil. Warum trägst du so ein Kleid? Das passt nicht zu dir. Oder fing an mit den Freunden rumzumäkeln. Da sagte so, ja, ach, deine Freunde sind so oberflächlich. Wieso triffst du dich überhaupt mit denen noch? Genau, wenn wir das jetzt mal analysieren, dann sehen wir, was macht Jonas? Ja, Jonas betreibt dieses sogenannte Love-Bombing, ja, um Anna emotional an sich zu binden und beginnt damit aber auch, sie subtil zu kontrollieren. Und das macht er, wie macht er das? Indem er sie, also ihre Selbstständigkeit, nämlich sie sucht sich ihre Kleidung selber aus und ihr Umfeld abwertet. Das ist ja am Anfang gar nicht, mit dem Kleid kann man ja mal diese oder jene Meinung haben, aber es ist halt so in dieser Summe, ne? Und das fällt einem häufig erst so im Rückblick auf. Deshalb ist manchmal ganz wichtig, schon zu Beginn zu schauen, ja, weil wie gestaltet sich da gerade der Anfang? Also was wäre der Tipp, ja? Anna sollte sich fragen, wie fühle ich mich in dieser Beziehung? Bin ich immer noch ich selbst oder werde ich jemand, der Jonas gefallen muss? Und häufig hilft auch ganz zu Beginn so ein Gespräch mit einem neutralen Freund, weil es kann einfach helfen, die Situation am Anfang so objektiv zu reflektieren. Genau, als zweites Fallbeispiel habe ich euch ein Beispiel mitgebracht fürs Gaslighting in einer Beziehung. Hier ist es eben was. Die Anna ist die Lisa. Die Lisa hat halt das Gefühl, dass ihr Partner, den nennen wir hier Mark, sie wirklich absichtlich ignoriert, nämlich immer dann, wenn sie Probleme anspricht. Und als sie ihn dann irgendwann mal darauf anspricht, dann sagt er, ach, du bist einfach viel zu empfindlich, das habe ich nie so gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich das ignorieren wollte. Und Lisa beginnt dann sozusagen an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und fragt sich wirklich, ob sie vielleicht zu empfindlich ist. Ja, wenn wir das jetzt analysieren, diesen kleinen Part, ja, dann ist es halt, dass Mark manipuliert Lisa durch Gaslighting, damit er die Kontrolle praktisch über die Dynamik der Beziehung behält und sich seiner Verantwortung dennoch entzieht, ja. Also was könnte Lisa tun? Also sie sollte, ich würde ihr als Tipp geben, ein Tagebuch zu führen, in dem sie Konflikte und Aussagen mal festhält. Weil das hilft ihr, die Wahrnehmung zu stärken und auch so Manipulationen zu erkennen, ja, wenn ich mir das aufschreibe. Weil, wie gesagt, auch wie vorhin mit dem Chef, man vergisst das dann irgendwann, ja. Und irgendwann wird einem klar, ach, da war das auch schon so und da war es so. Oder eine Freundin sagt, Mensch, sowas Ähnliches hast du mir doch schon mal erzählt. Deshalb führt ein kleines Tagebuch, schreibt das auf, ja. Und in einer ruhigen Situation könnte Lisa dann auch halt mal klarstellen, ne? Ich fühle mich missverstanden, wenn du meine Gefühle so abwertest. Ich brauche eine Partnerschaft, in der ich mich ernst genommen fühle. Das kann man zu Beginn wirklich schauen, ob das fruchtet, ja. Weil ansonsten kommt es zur Trennung, und das ist auch mein Fallbeispiel, mein kurzes Fallbeispiel Nummer 3, eine Trennung von einem Narzissten. Ist nämlich gar nicht so einfach. Also nach 5 Jahren toxischer Beziehung trennt sich dann Ben, in dem Fall mal ein Mann, von seiner Freundin Mia. Kann natürlich genau umgekehrt sein, aber Mia versucht halt in dem Fall, ihn zurückzugewinnen, indem sie ihm Versprechen macht. Zum Beispiel sowas wie, ich ändere mich, wenn du mir nur noch einmal eine Chance gibst. Das kennen halt auch viele, viele Frauen. Also bei mir sitzen häufig Frauen, die sagen, und mein Mann sitzt vor mir, er bettelt mich förmlich an, er geht auf die Knie und er weint, und dann gehen sie doch wieder zu ihm zurück. Ja, habe ich wirklich ganz, ganz häufig. Hier in diesem Fall, also der Ben ist darauf nicht mehr eingegangen, und als er nicht mehr darauf eingeht, fängt halt Mia an, ihn bei gemeinsamen Freunden schlecht zu machen, ja. Schlecht zu machen, er sagt, er hat mich verlassen, obwohl ich so viel für ihn getan habe. Also hier, wenn wir es wieder analysieren, in diesem Fall zeigt Mias Verhalten halt das ganz typische Muster, was geschieht nach einer Trennung von einem Narzissten. Also diese Versöhnungsversuche durch Lovebombing, also die Versöhnungsversuche, kommen dann halt, ja, denen folgen dann Rache. Also Rache durch Rufschädigung. Also wenn die Versöhnungsversuche durch Weinen oder Bitten und Betteln oder eine neue Reise oder sonst irgendwelche sonstigen Versprechungen, das geht bis hin, ich wünsche mir ein Kind von dir, ja. Also, dass Männer sagen, ja, oder umgekehrt. Also das ist wirklich, dass Frauen wirklich alles geben. Ja, sie sagen, ich wünsche mir ein Kind von dir, wenn du nur zurückkommst, ja. Wenn das dann nicht funktioniert, dann passiert häufig diese Rufschädigung, ja. Also, was sollte man tun? In diesem Fall der Mann, ne? Ben sollte wirklich konsequent den Kontakt abbrechen und sich auf keine Diskussion einlassen. Der kann versuchen, also die Freunde, die von Mia jetzt ja auch manipuliert worden sind, ja, denen das zu erklären, ja. Und er kann denen halt auch sagen, ich respektiere, wenn ihr den Kontakt zu mir erhaltet, aber ich möchte nicht ein Teil ihrer Geschichten sein. Das ist nicht so einfach, gerade wenn man lange zusammen ist, wie die beiden. Die waren 5 Jahre zusammen. Da gab es viele gemeinsame Freunde, auch sehr viele. Das ist leider so ganz häufig zu sehen, dass diese Freundschaften dann manchmal auch auseinanderbrechen. Ja, ganz, ganz schwierig. Ja, das waren so Fallbeispiele. Vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Und ich würde das jetzt ganz gerne ergänzen, ja, welchen Einfluss das auf einen hat, was man als praktischen Tipp tun kann. Das soll jetzt so der nächste Block sein. Genau. Also, der Einfluss auf das Selbstwertgefühl, klar, ne? Also, wenn die Narzissten den Partner manipulieren, ne? Narzissten neigen halt dazu, anfangs den Partner auf ein Podest zu stellen, ne? Nur um dann später ganz gezielt die Unsicherheiten auszunutzen, ne? Also, die können dann sagen so, früher hast du dich mehr um mich gekümmert, was ist passiert, ja? Solche Themen passieren mit Narzissten. Und durch diese ständige Kritik und subtile Abwertung wird halt möglicherweise sogar dein, also das Selbstwertgefühl, untergraben, ja. Während du dich dann immer noch bemühst, praktisch den Ansprüchen gerecht zu werden, fühlst du dich aber immer und immer schlechter. Und deshalb ist mein praktischer Tipp: Schreibe dir täglich 3 Dinge auf, die du an dir selbst schätzt. Genau, hast richtig gehört. Nicht an deinem narzisstischen Partner und auch nicht, was du für ihn Gutes getan hast, sondern wirklich 3 Dinge, die du an dir selbst schätzt, weil das hilft dir, deinen Fokus von der narzisstischen Person auf dich zurückzulenken. Und das ist ganz wichtig. Und dann umgib dich bitte mit Menschen, die dich unterstützen und ehrlich wertschätzen. So, der nächste Punkt, also narzisstische Eifersucht und Kontrolle, ne, ist auch was ganz häufig anklingelt. Auch hier gibt es wieder gleich einen praktischen Tipp. Weil nämlich narzisstische Partner können wirklich, extrem eifersüchtig sein. Und zwar nicht, weil sie dich lieben, sondern weil sie ihre Kontrolle über dich gefährdet sehen. Deshalb sind sie so eifersüchtig. Ja, also, das heißt, sie kontrollieren ständig deine Nachrichten oder deine Social-Media-Aktivitäten. Sie haben Kritik an deinen Freunden, ne? Auch bis hin zu den Eltern, dass sie sagen, ne, deine Familie, ja, sie kritisieren deine Hobbys. Und zwar all das nur, um dich zu isolieren. Achtung und Ausrufungszeichen, ja. Sie mäkeln an deiner besten Freundin rum, die du schon seit vielen Jahren kennst, nur um dich zu isolieren. Deshalb mein praktischer Tipp. Frage dich, beeinflusst die Eifersucht meines Partners meine Entscheidungen und mein Verhalten? Wenn ja, dann kann ich hier wirklich nur ganz klar sagen, zieh klare Grenzen. Zum Beispiel, indem du sagst, ich schätze deine Meinung, aber ich werde weiterhin Zeit mit meiner Freundin, meinen Familien verbringen. Ganz, ganz wichtig. Lass dich nicht in die Isolation treiben. Wirklich ganz, ganz wichtig. Okay. Kommen wir zu dem Thema Narzissten und Trennungen, ja? Also, die Trennung und auch natürlich hier wieder zum Schluss der Tipp. Deshalb. Die Trennung ist ja erstmal eine Verletzung des Egos. Ne? Deshalb Narzissten erleben Trennungen nicht wie normale Menschen. Ja, das ist für jeden Menschen ist eine Trennung eine schreckliche Geschichte. Ja, beim Narzissten ist es aber auch nochmal anders, ne? Weil für sie ist das eine narzisstische Kränkung, die ihr Ego massiv verletzt. Ja, und das kann halt dazu führen, dass sie entweder versuchen, dich zurückzugewinnen. Oder dich schlecht zu machen. Oder erst das eine und dann das andere, ja. Also, die Versöhnungsversuche, es kann sein, dass sie wieder in dieses Lovebombing-Phase zurückfallen, dass sie dich mit Versprechungen locken, ich werde mich ändern, du bist die Liebe meines Lebens, ich wünsche mir ein Kind von dir und so weiter und so weiter. Diese Art von Versöhnungsversuchen erliege ihnen nicht. Und Rufschädigung, ja. Weil wenn sie damit nicht weiterkommen, dann, was bleibt ihnen? Werden sie dich schlecht machen, um sich selbst als Opfer darzustellen. Puh, der praktische Tipp ist einfach gesagt nicht leicht in der Umsetzung. Ich kenne das aus vielen, vielen Gesprächen. Also es hilft wirklich nur umdrehen und Abstand halten, ja, und zwar konsequenten Abstand. Blockier die Person, wenn nötig, auch in den sozialen Netzwerken, in WhatsApp, also streichen, ja. Meide die direkte Kommunikation, besonders wenn die Person versucht, dich zu manipulieren. Raus gehen, ja. Wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Abstand. Abschalten. Ja, abschalten ist eigentlich das richtige Wort, ja. Puh. Ja, leider gibt es solche Liebesbeziehungen aber ja auch, ne? Wenn schon Kinder da sind, ne. Also wenn Kinder involviert sind, wird es ganz besonders schwierig, weil ein narzisstisches Elternteil wird die Kinder instrumentalisieren, um Kontrolle auszuüben. Kann ich dir 100% die Hand für ins Feuer legen? Sage ich ganz selten, wenn du mich kennst und meine Podcasts kennst, mach solche Aussagen ganz selten, aber an der Stelle tue ich das, weil es soll nur für dich ein warnendes Signal sein. Beispiel, ne, der narzisstische Partner spricht schlecht über dich vor den Kindern, um sie auf seine Seite zu ziehen. Er stellt auch ganz unrealistische Erwartungen an die Kinder, um dann durch ihre Erfolge zu profitieren. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Also der praktische Tipp hier ist nicht ganz einfach, aber stell sicher, dass du den Kindern ein stabiles und liebevolles Umfeld bietest. Vermeide es, dich auf das gleiche Niveau herabzulassen, indem du dann auch negativ über das andere Elternteil sprichst. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß es wirklich, ja. Es ist ganz, ganz schwierig. Und deshalb, ich an dieser Stelle bitte arbeite mit Fachleuten zusammen, wie Familienberatern, Therapeuten, die Diakonie, die Caritas, überall gibt es Anlaufstellen. Also hol dir da Unterstützung. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Genau. Die Frage in der Praxis ist ja auch oft, Mensch, Martina, ich liebe ihn aber doch so sehr, kann denn die Beziehung mit einem Narzissten nicht doch funktionieren? Ja. Also was muss passieren? Ja, nur in sehr, sehr seltenen Fällen, also wenn der Narzisst wirklich Einsicht zeigt, und das tut er ja oft, um wieder zu manipulieren, aber wenn er dann wirklich bereit ist, professionelle Hilfe anzunehmen, dann kann sich die Dynamik auch ändern. Ja, in den meisten Fällen bleibt der Partner jedoch in der Rolle des Gebenden, das muss man einfach wissen, und der Narzisst in der Rolle des Nehmenden. Also man muss sich das wirklich, wirklich gut und reiflich überlegen, und ich würde das auch echt nur mit Paartherapeuten machen, oder selber auf jeden Fall sich eine Unterstützung holen. Ja, es kann sein, aber es sind wirklich seltene Fälle. Also ich kann sie nicht an einer Hand abzählen, glaube ich. Aber ich wollte auch hier dir für einen praktischen Tipp geben, weil was kannst du tun? Also stell dir wirklich die Frage, fühle ich mich in dieser Beziehung wirklich glücklich und erfüllt? Wird meine Meinung wirklich respektiert? Oder muss ich mich nicht doch ständig anpassen? Und kann ich langfristig in dieser Dynamik gesund bleiben? Ja, also diese drei Fragen, gibt bestimmt noch sehr, sehr viel mehr, aber hier als praktischer Tipp an dieser Stelle, mach dir einen Zettel, schreib sie auf, lass sie wirken. Genau. Ja, ist ja die Frage, warum fällt es einem so schwer, ne? So schwer loszulassen, obwohl ich mit meinem wachen Verstand weiß, es tut mir nicht gut, ja. Und das ist tatsächlich diese psychologische Abhängigkeit, in der man oder in der viele dann tatsächlich sind. Also diese ständigen Hochs und Tiefs in dieser Beziehung, ja, jetzt könnt ihr mich nicht sehen, wie ich meine Hand nach oben, nach unten mache, aber diese ständigen Hochs und Tiefs in dieser Beziehung, die sorgen halt für eine Art emotionale Abhängigkeit, ganz ähnlich wie bei einer Sucht. Und du hoffst immer auf die Rückkehr der wahrscheinlich am Anfang sehr intensiven Anfangsphase. Und deshalb ist es so schwierig. Hm? Ich habe trotzdem ein paar praktische Übungen. Ich wollte sie jetzt hier nicht Tipps nennen, sondern praktische Übungen zum Loslassen. So, es sind auch hier wieder drei. Also, die praktischen Übungen zum Loslassen. Das erste ist die Reflexion. Also schreib auf, welche Verhaltensweisen dir geschadet haben. Nimm dir ein Heft, wo du es auch immer weiterführen kannst. Schreib es auf. Es muss kein Roman sein, es reichen manchmal Stichpunkte, aber mit Datum schreib es auf. Zweitens, visualisieren. Genau. Stell dir, mach so eine Trance-Reise, stell dir vor, dein Leben vor. Stell dir dein Leben vor, wie es ist, ohne als dass du ständig über diese Eierschalen laufen musst, ohne diesen Eiertanz, ohne immer links und rechts zu gucken, mache ich es ihm gerade recht. Versuche dir davon ein Bild zu machen und dir das vorzustellen. Das hilft beim Loslassen. Stell dir dein Leben vor, wie es sein könnte. Ganz intensiv. Und der dritte Schritt ist so eine schrittweise Distanz. Wenn du die Trennung im Moment noch nicht schaffst, und alle, die mich kennen, wissen, ich liebe dieses Wort noch. Warum? Kleiner Ausflug. Wenn du sagst, wenn du die Trennung nicht schaffst, dann signalisierst du deinem Unterbewusstsein, das wird auch nichts. Sag dir immer, ich schaffe es noch nicht. Weil damit machst du dir das Feld auf, das du schaffen kannst. Also wenn du diese Trennung noch nicht schaffst, dann reduziere bitte diese Abhängigkeit Stück für Stück. So, diese drei praktischen Übungen zum Loslassen, genau. Ich würde, glaube ich, gerne noch ein Fazit sagen, so zum Kapitel Narzissmus in der Liebe, bevor ich dann gleich zu dem nächsten Thema komme, nämlich wie ist denn das mit narzisstischen Beziehungen in Familien, mit narzisstischen Müttern, Familienstrukturen. Aber jetzt nochmal als Abschluss ein Fazit zum Narzissmus in der Liebe. Zusammengefasst können wir sagen, dass narzisstische Beziehungen können extrem intensiv und verführerisch sein und vor allen Dingen auch so beginnen. Sie können den besten Sex haben, den du ever, immer hattest, aber sie sind narzisstisch. Und das als, ja, es wäre jetzt gar kein, das ist gar kein Fazit, sondern das muss man vielleicht auch mal sagen, Narzissten machen häufig extrem guten Sex, binden damit auch ihre Partnerin. Aber die machen das auch nicht, damit du besonders viel Freude daran hast, sondern um dich abhängig zu machen und um dich über den ganz besonders guten Sex zu manipulieren. Und das gilt tatsächlich genauso für Männer wie für Frauen. Also ja, als kleiner Ausflug, ich wollte eine Zusammenfassung machen. Sorry, dass ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin. Also narzisstische Beziehungen können wirklich sehr, sehr intensiv und verführerisch sein und beginnen, aber sie enden halt wirklich häufig mit großem emotionalen Schmerz und mit Manipulation. Deshalb ist es so wichtig, die Warnzeichen so frühzeitig wie möglich zu erkennen und auch frühzeitig Grenzen zu setzen und im Zweifelsfall den Mut zur Trennung auch mit einem Therapeuten, mit einem Coach, mit einer Freundin, mit Unterstützung zu finden. Genau. Eine Abschlussbemerkung. Also Liebe sollte nicht nur geben, sondern auch nehmen sein. Und wenn du merkst, dass du dich in einer narzisstischen Beziehung verlierst, erinnere dich daran, dass du es wert bist, respektiert und geliebt zu werden, und zwar ohne Bedingungen. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir so viel gesprochen und ich merke gerade, wie die Zeit vorangelaufen oder vorangeschritten ist. Mein Vorschlag ist, ich mache natürlich gleich noch den Bonustrack, da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Aber das Thema so Narzissmus in Beziehungsstrukturen beziehungsweise narzisstische Eltern, narzisstische Mütter, Väter, das würde ich in einer gesonderten Folge machen, weil das wird da sonst hier Ewigkeiten lang, da fallen euch ja die Ohren ab und das war jetzt ja auch schon ganz, ganz viel. Also das dritte Thema, ne, Narzissmus in Familien, da kommt eine Sonderfolge zu. das muss ich extra machen, das wird sonst einfach zu viel. Aber vielen, vielen Dank, dass du dran bleibst und dran geblieben bist und freu dich dann einfach auf die neue Folge. Und jetzt kommen wir zum Bonustrack.
Bonustrack.
Ach ja, hol dir doch bitte gerne für den Bonustrack ein Blatt Papier. Oder hören dir einfach jetzt erstmal an und wenn du dann den tatsächlich machen willst, dann mit Papier und Stift, genau. Weil ich würde dich bitten, dich auf dich selbst zu besinnen und die Frage ist, was macht mich glücklich? Genau. Und dafür machen wir heute eine Liste in bestimmten Kapiteln, die dir halt eine ganz großartige Möglichkeit gibt, die guten Dinge in deinem Leben wahrzunehmen. Ja, und dich einfach, soll dich daran erinnern, dir zu zeigen, was dir wirklich Freude macht, ja. Und dafür habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Überschriften. Also du kannst dieses Blatt einfach so einteilen, dass du da dir 5 große Überschriften machst. Und die stelle ich dir jetzt einfach. Und die erste Überschrift ist: Menschen, in deren Gesellschaft ich mich wohlfühle. Genau. Das ist der erste Block. Der zweite Block ist Orte, die mir Glück, aber auch vielleicht Trost bringen. Welche Orte können das sein? Genau. Der dritte Block beschäftigt sich mit Aktivitäten. Aktivitäten, an denen ich zur Selbstfürsorge, ja, die mir einfach gut tun. Schreib da was auf, was so, ja, Aktivitäten, das kann Sport sein, das kann ein Hobby sein, das kann Chillen sein, ich weiß es nicht. Aktivitäten, die für dich, für deine Selbstfürsorge richtig gut sind. Und die für, ja, dein persönliches Wohlbefinden gut sind. Genau, ich würde nämlich gerne noch einen Teil mit Aktivitäten machen, nämlich Aktivitäten, die dir ein gutes Gefühl geben. Und als fünften Punkt, Essen, das ich mag. Ja, genau. Was ganz Leichtes vielleicht. Essen, das ich mag. Also wir haben diese 5 Punkte, mach dir ein großes Blatt und ja, vielleicht unterteilst du dir das in so 5 Kästchen und dann schreib einfach genau diese Dinge dort hinein, was mich glücklich macht. Genau, das ist der Titel. Was macht mich glücklich? Und dann kannst du immer noch mal gucken, ob das mit dem, wie du im Moment lebst, wirklich gut zusammenpasst. Und Achtung, da war jetzt extra nichts dabei, was mit dem Job zu tun hat. Aber das kannst du natürlich trotzdem da reinschreiben. Logisch. Okay, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich möchte nochmal hinweisen auf diese auf den nächsten Podcast, den wir dann machen mit narzisstischen Beziehungsstrukturen in Familien. Genau. Also wenn du eine Mama, einen Papa hast, wo du denkst, da könnte schon was gewesen sein, dann schalte dich doch gerne dort ein. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, einen schönen Tag, einen guten Abend, je nachdem, wie viel Uhr es für dich ist, eine schöne Zeit, alles Gute, alles Liebe, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.